Wir gehen mal 40 Jahre zurück. Ich hatte etwas mehr Haar, etwas mehr Bart, war junger Assistent hier an der Universität. Und damals war noch so, dass wir die Diplomanten als Assistenten selber betreut haben, weil wir von Grund auf ja faul waren, haben wir immer von den Diplomarbeiten genascht und das dann für unsere Promotion genutzt. Mal hatten wir mal Glück, war ein guter Student, mal hatten wir Pech und dabei kam nicht viel raus bei den Diplomarbeiten. Bei meinen ca. 25 bedeutenden Diplomarbeiten erinnere ich mich an eine Studentin. War Diplomantin, ihr Aussehen war indirekt proportional ihrem Intellekt. Also will heißen, sie hätte eher zum Model in der damaligen DDR-Modezeitschrift Promo gedient als zur Ingenieurin. Meiner nüchternen Empfehlung nach Bewertung der Diplomarbeit war auch ungenügend. Der alte Professor als Prüfer, also der alte, der war damals so alt wie ich jetzt. Er hat was gesagt, was mir bei der Vorbereitung der Predigt immer wieder eingefallen ist. Junger Kollege, Ihnen fehlt die Barmherzigkeit des Alters. Es gab eine Gnadenbeurteilung genügend. Ob wir der Frau damals wirklich damit gedient haben, weiß ich nicht. Ich habe das also nicht weiter verfolgt. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, eins ist nicht anders als voriges Jahr. Ich stand zum gleichen Zeitpunkt hier und habe zur Jahreslosung, weil ich mit dem Wort gedient. Eins ist ganz anders. Ich habe damals in freundliche Gesichter geblickt. Das neue Jahr hat begonnen. Und wie schon im vorigen Jahr dürfen wir gemeinsam über die Jahreslosung nachdenken. Sie steht in Lukas 6, Vers 36, wir haben sie auch dort an der Wand. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wir wollen kurz nachdenken. Was bedeutet überhaupt Barmherzigkeit? Ein Wort, was heute gar nicht mehr so geläufig ist. Fragen wir die jungen Leute, was ist Barmherzigkeit? Zweitens, im zweiten Teil der Satz, wie auch euer Vater barmherzig ist. Andere Übersetzungen heißen, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich halte die für präziser, denn sonst müssten wir wieder über das Vaterbild sprechen. Ist Gott unser Vorbild in Barmherzigkeit? Und als drittes, was sagt uns diese Botschaft heute und jetzt und in dieser Zeit? Wie dürfen wir als Christen barmherzig leben? Wie dürfen wir vorleben, was Barmherzigkeit ist? Ich glaube, ihr müsst mir doch helfen. Habe ich? Ich sage immer einmal Klick. Als erstes, was bedeutet Barmherzigkeit? Also, das Wort Barmherzigkeit ist ja, wie gesagt, gar nicht mehr geläufig so sehr in unserem Wortschatz. Barmherzig, wir haben zwei Wörter drin, das Erbarmen und das Herz. Also eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Barmherzigkeit geht weiter. Wir denken immer so an den barmherzigen Samariter. Ich habe auch gedacht, okay, musst du halt wieder mal über den... Nee. Barmherzigkeit geht weiter. Umgangssprachliche Formel heißt Mitleid und Barmherzigkeit. Und das deutet an, dass hier Unterschiedliches vorliegt. Also Barmherzigkeit ist das Mitfühlen. Es ist eine Großherzigkeit. Im Christentum wird die Barmherzigkeit Gottes als die herausragende Eigenschaft Gottes angesehen. Sie gilt als, also deshalb auch als eine Haupttugenden und die wichtigsten Pflichten für uns als Christen. Hinsichtlich der Wortherkunft gibt es wohl mehrere Quellen. Also man sagt wohl, seit dem 18. Jahrhundert wird das aus dem alten Stammwort Armi Herzi abgeleitet. Und das kommt aus der lateinischen Sprache, wird also aus dem lateinischen Misericors. Wir haben auch einen Sonntag, Missu Caritas. Und das heißt Arm, Elend und Chor, Herz. Also mit der Bedeutung, von der ein Herz für Arme hat. Barmherzigkeit ist in der christlichen Tradition keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch einerseits als himmlisches Motiv durch die ihm innewohnende Gottesliebe besitzt und die ihm andererseits in höherer Form und unerschöpflich durch Gott zuteil wird. Ja, schon im Alten Testament finden wir viele Stellen, wo Gott als der Barmherzige und Gnädige gepriesen wird. Eine Stelle zum Beispiel in dem Psalmen, Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Jesus beschreibt Gott zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn als großzügig und jederzeit vergebungsbereiten Vater und zeigt so, was Barmherzigkeit bedeutet. Eine unverdiente, aber großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Der Apostel Paulus betont die Abhängigkeit des sündigen Menschen von der Vergebung Gottes in dessen unendlicher Barmherzigkeit. Aus Barmherzigkeit rettet Gott die Menschen aus der Verstrickung ihrer Schuld. Entweder weil sie ehrliche Reue gezeigt haben und Buße geleistet oder weil sie zu Umkehr gekommen sind und Gutes getan haben. Im Epheserbrief steht folgender Gedanke, Epheser 2, Vers 4 und 5. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Die uns von Gott erfahrene Barmherzigkeit wird dann auch zur Handlungsmotivation des glaubenden Menschen. In diesem Sinne steht Barmherzigkeit in Zusammenhang mit Nächstenliebe, Menschenliebe, Humanität bis hin zur Feindesliebe. Und Jesus hat auch viele Gleichnisse, indem er die Barmherzigkeit zeigt. Es gibt viele Bibelworte über Jesus. Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und eben auch der barmherzige Samariter als Gleichnis für den selbstlosen Helfer. Hier zielt die Barmherzigkeit auf die helfende Tat eines Bedürftigen ab. Aber, und das ist das Erstaunliche, hier bleibt die Bibel nicht stehen. Denn unsere Lösung ist nicht aus dem Kontext des Samariters, des Gleichnisses heraus abgeleitet. So unsere Jahreslosung kommt aus der Feindesliebe. In Jesu Reden ist die menschliche Barmherzigkeit nicht die Voraussetzung für die Barmherzigkeit unseres Herrn. Und auch nicht ein Verhalten, das wir gleichsam einfordern können, sondern die Konsequenz der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. Wie sie in der Feindesliebe eben konkret wird. Und das da muss man sich den Kontext unserer Jahreslosung genau anschauen. Einmal Klick. Und ja, wir werden uns diese Jahreslosung mal in dem Kontext anschauen. Lukas 6, Vers 27 bis 36. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Und jetzt kommt der Satz, der uns dieses Jahr begleiten wird. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. So haben wir die zwei Hauptrichtungen der Barmherzigkeit. Einmal die Hilfe dem Hilfsbedürftigen und die Barmherzigkeit gegenüber denen, die uns Böses wollen. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen Gnade, Mitleid und Barmherzigkeit. Gnade kann ich jemandem gegenüber sein, wo es ein Gesetz gibt. Ein Richter kann Gnade üben. Wir haben das in der Jugendrechtsprechung. Die Jugendrechtsprechung ist eher erziehend, wird eher Gnade walten lassen. Hat also jemand was verbrochen und dann kommt die Strafe und ich kann gnädig sein. Mitleid ist was Passives. Mitleid kann ich mitäten sein, ohne irgendetwas für den tun zu wollen. Oh, geht's dem wieder schlecht, ohne jetzt aktiv hinzugehen. Barmherzigkeit, das ist aktives Handeln ohne Auftrag. Tue Gutes, ohne zurückzuverlangen. Ohne zu sagen, ich tue dir dann was Gutes, wenn ich das zurückbekomme und du mir auch was Gutes tust. Grundlage für die Barmherzigkeit ist also die Liebe zu den Menschen. Die Liebe ist die Grundlage für die Barmherzigkeit. Die Germanistin Käthe Hamburger definierte die Barmherzigkeit als tätige Nächstenliebe. Der Nächste sei jeweils der, den der Mensch durch barmherziges Handeln zu seinem Nächsten macht. Mitleid sei hingegen keine Charaktereigenschaft, sondern gehöre dem menschlichen Gefühlsleben an. Deshalb spricht die Bibel auch nicht von Mitleid Gottes, sondern von Gnade und Barmherzigkeit. Beispiel: Wir haben einen Parkplatz. Du stehst mit deinem schönen, fetten neuen Auto. Nee, nicht du. Einer steht mit seinem schönen, neuen, fetten Auto. 50.000 Euro, mit einem etwas in die Jahre kommenden VW Polo, Stoßstange an Stoßstange, also Restwert für den Polo minus 2.000 Euro Schrottverwertung. Der etwas ältere Herr sitzt in seinem SUV, nicht in seinem, nee, in seinem schönen Auto, Da kommt eine Frau mit zwei nervigen, quengelnden Kindern auf den Parkplatz. Kriegt die gerade so ins Auto, ist merkt total genervt. Sie verwechselt die Gänge und das neue schöne Auto macht einen kurzen Satz nach hinten. Die Stoßstange des großen Autos hat zwei kleine Kratzer. Am VW hängt die Stoßstange unten. Verhalten des Fahrers im großen Fahrzeug. Gerechtigkeit, so wie es sein soll. Er holt die Polizei zur Schadensaufnahme. Ergebnis, die Fahrerin muss 75 Euro bezahlen, Strafe, wird in der Versicherung hochgestuft, muss ihre Reparatur bezahlen. Das ist Vollzug der Gerechtigkeit. Zweitens, der Fahrer des großen Autos klärt das mit der Versicherung der Fahrerin, holt keine Polizei. Versicherung der Frau wird hochgeschuft, sie muss ihre Reparatur bezahlen. Das ist Gnade, weil die kann die Polizei, Gnade muss ich die Frau nicht vom Inneren gern haben. Drittens, der Fahrer sieht den Schaden, die bleiche Frau, die schreienden Kinder und winkt ohne Schadensaufnahme ab. Das ist Mitleid. Hat Mitleid mit der Frau und den schreienden Kindern, mit dem alten Auto. Jetzt kommt das Vierte. Der Fahrer gibt der Frau die Adresse seiner Autowerkstatt und bezahlt ihren Schaden aus der eigenen Kasse. Das ist Barmherzigkeit. Erbarmen gegenüber der Hilfsbedürftigen. Und? Der Unfallgegnerin. Gegner, Feinde. Ist im deutschen Wortlaut fast das Gleiche. Ne? Gerechtigkeit, Gnade, Mitleid, Barmherzigkeit. Eigentlich war Beispiel vom Anfang, der Professor hat nicht gesagt barmherzig. Das war der falsche Ausdruck. Wir waren gnädig. Zweitens, jetzt kommen wir zur Frage, warum ist Gott ein Vorbild an Barmherzigkeit? Warum sollen wir so sein wie Gott in der Barmherzigkeit? In dieser jetzigen Situation, die wir jetzt haben, geht mal zu den Atheisten raus in die Welt und sagt, Gott ist barmherzig mit uns. Na toll, wisst ihr, was ihr für eine Reaktion bekommt? Barmherzig, kein Weihnachten, kein Silvester, kein Knallen. Keine Raketen, keine Fußballspiele live. Von wegen Barmherzigkeit. Und wir haben kaum Argumente. Dabei ist die Bibel voll von Argumenten von Gottes Barmherzigkeit. Aber wir müssen nicht aus unserer kleinen Sicht des Menschen blicken. Ja, es ist schlimm, liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn jemand krank ist. Und es ist für die Angehörigen schlimm, wenn jemand stirbt. Und es ist Trauer. Aber wenn wir aus Gottes Größe betrachten, dann sieht Gott die gesamte Welt. Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes, die Schöpfung seines Abbildes, den Menschen zu erhalten, obwohl sich wir, seine Kinder, immer wieder gegen ihn und seine Gebote stellen. Ich habe im vergangenen Jahr über Adam und Eva gepredigt. Schon die ersten Menschen haben sich gegen Gott versündigt. Was er da machen kann, eigentlich stand die Todesstrafe. Wer vom Baum der Erkenntnis ist, soll des Todes sterben. Er hat nicht den Schalter umgelegt. Er war barmherzig. Und er war auch barmherzig in der Sintflut. Er hat die Menschen nicht komplett vernichtet, obwohl sie sich von ihm abgewendet hatten. Er war barmherzig, wenn auch nur mit einer Familie. Aber das war die Grundfamilie der Menschheit. Turmbau zu Babel. Und Gott hat auf seiner Klaviatur unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Sprachen verwirrt. Eine interessante Geschichte, Auszug der Israeliten aus Ägypten. Wenn ihr euch die Geschichte wirklich mal anguckt, das Volk, also Gott hat das Volk aus der Knechtschaft von Ägypten hinausgeführt. Und wir haben es ihm gedankt. Die haben nur gemurrt. Die haben nur gelästert. Denkt an das goldene Kalb, Stier. Und Gott lässt das Volk Israel weitergehen. Oder im letzten Jahr hat Jaron eine Predigt auch über die Landnahme Kanaan gesprochen. Die Kundschafter kommen. Oh, Riesen und nein, wir gehen nicht nach Kanaan. Wir wollen lieber zurück nach Ägypten, lieber in die Knechtschaft. Mose 14. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen. Achtung, Pest. Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen. Und da betet Mose. Wo beten wir heute? In großem, im Großen, dass Gott möge Gnade schenken in dieser jetzigen Situation. Und Mose betet: So vergib nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Ergebnis? 40 Jahre Wüstenwanderung. Zwei Generationen. Wir gehen weiter. Das römische Weltreich war ab 27 vor Christus Kaiserreich. Das römische Weltreich expandierte den gesamten Mittelmeerraum und das halbe heute Europa. Die Kaiser waren gottgleich zusammen und unterdrückten die Völker. Yes, we can, würde man heute sagen. American first. Und da kommt Gott mit seiner größten Barmherzigkeit in die Menschheit. Er schenkt seinen eigenen Sohn in diese Welt hinein. Der dann auch noch den Kreuzestod stirbt für die Sünden der Welt. Mehr Barmherzigkeit geht nicht. Und sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung ist der Beginn der Missionierungen, der Gemeindegründung, erst in Griechenland und dann immer weiter. Und das war der Anfang vom Ende des römischen Weltreiches, das langsam zerfiel, meiner Ansicht nach auch hauptsächlich, weil sich das Evangelium der Liebe Gottes, die sich in seinem Sohn Jesus offenbarte, immer mehr die Anbetung der heidnischen Götter verdrängte. Ein Sieg des ewigen Gottes. Merke, immer, Wenn die Menschen zu übermütig werden und mehr an ihre eigene Kraft und Fähigkeit glaubten, hat Gott regulierend eingegriffen. Wie ein Vater, der seine Kinder liebt. Auch wenn sie noch so viel Mist gebaut haben. Das Bild vom verlorenen Sohn. Glaubst du, dass Gott auch heute noch, wie in der Bibel, die Welt in seiner Hand hält? Glaubst du das? Wir haben früher als Jugend gesungen, Gott hält die ganze Welt in der Hand. Wir haben es vor uns in dem Lied auch gesungen. Der Schöpfer hält die Welt in seiner Hand. Glaubst du, dass auch heute Gott noch das Weltgeschehen reguliert? Früher meinte ich, dass Kriege die Strafe Gottes sei. Ich glaube, das ist falsch. Kriege sind von Menschen gemacht. Streben nach Macht, nach Reichtum, nach Stärke. Und wenn man die Folgen der Nachkriegszeiten des vorigen Jahrhunderts ansieht, müsste man eigentlich stutzig werden. Hat Gott mit seinen Mitteln da eingegriffen, um die Menschen wieder zur Besinnung zu bringen? Die letzte große Pandemie war die spanische Grippe. Sie begann 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs, wo die Königreiche in Europa um die Weltherrschaft kämpften. Insbesondere um die koloniale Vormachtstellung. Was blieb übrig nach dem Ersten Weltkrieg? Die Königshäuser waren eigentlich nur noch eine bunte Theatertruppe. Eine bunte Theatertruppe bis heute. Und was haben die Menschen in Europa in einer Generation gelernt? Nichts. Keine Demut. Keine Gottesfurcht. Wir alle haben zum größten Teil den schlimmen Krieg nicht mehr erlebt, Gott sei Dank. Aber unsere Eltern und Großeltern. Das Dritte Reich, eine Generation später, anderthalb Generationen. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Großkotzig. Größenwahn, Völkervernichtung, Unmenschlichkeit. Gott verachtende Hilfsreligion. Wer mal die Möglichkeit hat, zur Wewelsburg zu fahren, da wird er als Christ schlecht, was dort Himmler als neue Religion aufbauen wollte. Ergebnis nach dem Krieg? 40 Jahre Kalter Krieg. Und das haben wir erlebt. Zwei verfeindete Weltsysteme mit einer schmerzlichen Trennung genau in Deutschland. Hat Gott uns hier Grenzen aufgezeigt? In Barmherzigkeit. Trotz aller Atomwaffenarsenale rechts und links. Es ist nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen, da wahrscheinlich die Menschheit ausgelöscht hätte. Haben wir daraus gelernt? Zumindest in diesem ostdeutschen Teil wohl kaum. Ein atheistisches, kommunistisches System. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Buff. Hingefegt aus dem Geschichtsbuch. Mit beiden Autoklaven China und Nordkorea. Ja, weil man gar nicht so richtig. Hat Gott eingegriffen? Eine friedliche Revolution ohne Blutvergießen. Die Kirchen waren voll 1989. Da hat man sich an Gott erinnert. Was haben wir aus den Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern gelernt? Nicht. 30 Jahre. Das ist der Aktienkurs seit 1990. Geld, Geld, Geld. Das ist die Erwärmung, die weltweite. Wir haben in den letzten 10 Jahren die höchsten Temperaturen überhaupt. Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Das sind die Kirchenaustritte im gleichen Zeitraum. Das sind die Mitglieder der großen Kirchen, evangelische und. Ja, wo sind denn die Leute hin? Haben wir sie aufgefangen? Und das sind die Kirchenaustritte. Das sind die Kirchenaustritte. Ja, Leute, haben wir was gelernt? Nicht alles ist möglich, dem der glaubt. Unser Slogan der letzten Jahre war: Alles ist möglich. Mir, Mensch. Ist heute Gott in der Pandemie barmherzig? Glauben wir daran, dass Gott die Welt reguliert? Warum bleiben wir als Kirche stumm? Warum ist es kein Aufschrei? Warum sehe ich nur im Fernsehen Virologen, Politiker und nicht einen Kirchenvertreter, der wie Mose den Finger auf der Wunde hat? Weil wir haben auch Angst vor Diskriminierung, vor Verschwörungstheorien. Warum haben die Menschen Angst vor der Pandemie? Weil sie Angst vorm Sterben haben. Weil wir keine Hoffnung mehr auf die Ewigkeit verbreiten. Ich habe gestern eine Todesannonce in der Zeitung gelesen. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel auf. Ich dachte, oh, schönes Wort. Volk durch die stillen Lande, als flöge sie nach Hause. Als Flüge. Genau das ist die Denkweise der Welt heute. Der Konjunktiv. Als Flüge sie. Die ganze Denkweise des Atheismus. Die übergroße Mehrheit der Menschheit glaubt nicht mehr an einem Leben nach dem irdischen Tod. Deshalb Angst vor Corona. Dass wir auf unseren Nächsten achten müssen. Dass wir Schutz, das ist für uns selbstverständlich. Aber wir Menschen müssen die Pandemie besiegen. Wir schaffen das. Wer ist wir? Ich habe in der vergangenen Woche mit einem lieben Sänger aus dem Jubilatechor gesprochen. Er hat mir was gesagt. Diese ganze Angelegenheit mit den Impfen, wir warten auf den Impfstoff. Das ist wieder das Tanz ums goldene Kalb. Wir Menschen schaffen das. War Gott bis jetzt barmherzig mit uns? Wir dürfen dran denken. Wann gab es je einen solchen ruhigen Advent? Wann gab es so ein Weihnachtsfest in kleiner Familie? Ich erinnere mich an Weihnachtsmärkte in Köln mit rumgrölenden Besoffenen. Da sitzt ein dunkelhäutiger Weihnachtsmann inmitten völlig betrunkener Besucher und singt und spielt auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt kein Bier vorbei. Selber erlebt. Kein Einkaufsstress bis zur letzten Minute am Heiligen Abend. Und erstaunlicherweise, in der Pandemie ist der CO2-Ausstoß um 7% zurückgegangen. Rund 30.000, das ist schmerzlich, rund 30.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Covid-19 gestorben. Und jeder Einzelne ist für die Familie schmerzlich. Aber das sind 0,03% der Bevölkerung. Ja, Menschen sterben nun mal. So hat es Gott eingerichtet, dass die jungen Menschen weiter existieren können und wir in der Ewigkeit ankommen dürfen. Aber, und das ist erstaunlich, im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres ist mehr die doppelte Anzahl,
ist mehr die doppelte Anzahl von Deutschen an Alkoholmissbrauch gestorben.
74.000 Menschen sind voriges Jahr an Alkoholmissbrauch verstorben. Weltweit 2020 bis jetzt ca. 1,83 Millionen an Covid gestorben, rund 3 Millionen an Alkoholmissbrauch. Die doppelte Zahl. Ich will damit die Pandemie nicht verniedlichen oder negieren, keinesfalls. Alle Maßnahmen sind richtig und notwendig, um die Pandemie einzudämmen. Aber wo bleiben dann die doppelten Aktivitäten gegen den Alkohol? Das ist nicht medienwirksam und ein großer Verlust gegen die Lobbyindustrie der Alkoholhersteller. Mit Impfstoff kann ich Geld machen, mit einem Alkoholkranken nicht. Mit dem Kranken auf der Intensivstation kann der Politiker schöne Bilder produzieren und sich für die nächste Wahl ins rechte Licht drücken. Die Barmherzigkeit beginnt aber bei dem Penner auf der Straße mit der letzten Flasche Fusel vor der Notaufnahme. Aber das bringt keine werbeträchtigen Bilder. Ich habe mich ein bisschen ausgelassen, wenn morgen die Polizei vor meiner Tür steht und ich wegen Verleumdung angezeigt werde, dann habe ich den Nerv getroffen. Wir lassen uns immer wieder von Menschen leiten, die das Gesetz über die Barmherzigkeit stellen. Rechthaberei, Pharisäertum. Noch nicht mal allzu lange her in unserer Gemeinde. Und die Wunde klafft immer noch. Wie barmherzig waren wir gegenüber einem Pastor, der regelrecht aus der Gemeinde gedrängt wurde, weil das Gesetz einiger weniger über der Barmherzigkeit stand. Gott zeigt uns in der neuen Jahreslosung den Weg, als den Weg in die Barmherzigkeit. Ja, mein Gott, ich glaube, dass du der Herr auch über diese Pandemie bist und du in deiner großen Barmherzigkeit in Liebe zu den Menschen Mittel und Wege kennst, uns neu an deine Allmacht zu erinnern und demütig deine Hilfe anzunehmen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, will es auch gar nicht. Das steht allein Gott zu, der über unsere Zukunft wacht, über jeden Einzelnen von uns, aber ich kann auf seine Botschaft und sein Wort hören. Dazu zähle ich gerade auch die Tages-, Monats- und Jahreslosung. Nicht umsonst werden wir gerade in dieser Zeit zur Barmherzigkeit aufgerufen. Und deshalb als drittes und letztes, wie kann ich Barmherzigkeit hier und in unserer Welt leben? Stefan Schlager, ein österreichischer Hochschullehrer, Theologe, Autor und Lyriker, hat ein schönes Wort als Barmherzigkeit in Buchstaben gefasst. Klick. Immer auf Augenhöhe, nie von oben herab, stets aufs Neue hinein buchstabiert in den Alltag. Barmherzigkeit. Stärkend wie Brot, anregend wie Wein. Kommt nochmal. Barmherzigkeit. Jetzt einzeln anklicken. B wie beistehen, wo andere weggehen. Langsamer. A, wie aufrichten, mitten im Druck. R, wie Respekt zollen. Jedem Menschen. M, wie Mut machen, statt zu lähmen. Humor haben und lachen. Einfühlsamkeit riskieren, mitten in der Routine. Rachegelüste wandeln durch ein neues Denken. Zuwendung leben aus Überzeugung. Interesse bekunden mit einem wachen Blick. Großzügigkeit wagen und der Enge trotzen. Keine Schranken setzen dem Wohlwollen. Einen neuen Anfang machen, immer wieder. Ideenreich Brücken bauen aufeinander zu und tragen und getragen werden aus vollem Herzen. Barmherzigkeit, stärkend wie Brot, anregend wie Wein, belebend wie Wasser, notwendig wie Luft. Viele Kirchen haben ein massives, schweres Eingangstor, das man, wenn es nicht gerade offen steht, mit mehr oder weniger Anstrengung aufdrücken muss. Man drückt die Klinke, lehnt sich gegen das Tor, damit ein Spalt entsteht. So etwas gibt es auch zwischen uns Menschen, die Türe und die Tore. Wir können uns öffnen und verschließen zu den Menschen. Manchmal ist es ganz einfach, den Zugang zum Nächsten zu finden, weil man offene Tore findet. Manchmal muss man eine Weile anklopfen und manchmal sind wir selbst diejenigen, die entscheiden müssen, ob sie ihre Herzenstüre offen halten wollen oder ob wir uns dem Nächsten verschließen. Ein letztes Beispiel. Du kommst drauf, dass dein Sohn wiederholt nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Du bist enttäuscht und wendest dich von ihm ab. Die Tür fällt zu. Natürlich bist du im Recht, wenn du die Tür zwischen euch verschließt. Immerhin hat er dich enttäuscht. Aber als barmherziger Vater wirst du versuchen, diese Tür offen zu halten. Du wirst ihn fragen, warum hast du das getan? Du wirst ihm sagen, dass du gekränkt warst. Vielleicht wird durch die Entschuldigung deines Sohnes und deine Vergebung eure Verbindung im Endeffekt noch schöner und tiefer, als sie je zuvor war. Ein kleines Beispiel, das zeigt, oft liegt es in deiner Hand, ob die Türe, die von dir zum Nächsten führt, offen bleibt oder ob sie sich schließt. Gott ist barmherzig. Er hat ein Herz, das sich in jedem Augenblick dafür entscheidet, uns wieder einen neuen Anfang zu schenken. Er gibt niemals auf. Barmherzig zu sein bedeutet deshalb auch für uns Menschen, unserem Nächsten immer wieder einen Neubeginn zu schenken. Gerade dann, wenn er oder sie es nicht verdient hat. Unsere Herzenstüre auch dann offen zu halten, wenn sie gerne zufallen würde. Nicht stehen zu bleiben bei dem, was gerecht ist, sondern auszugleichen und die eigene Herzenstüre offen für den Nächsten zu halten. Ja, das ist manchmal ganz schön schwierig und mag ein innerer Kampf sein. Aber mit Jesu Hilfe ist es möglich, diesen Kampf zu gewinnen. Dass wir alle niemals müde werden beim Öffnen der Tür und beim Anklopfen, das wünsche ich uns für das neue Jahr mit dem folgenden Gebet. Mein Herr und mein Gott, ich danke dir für deine unendliche Barmherzigkeit. Deine Barmherzigkeit soll durch mein Herz hindurch zu meinem Nächsten gelangen. Hilf mir, Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich mich niemals von äußeren Anschein täuschen lasse, sondern wahrnehme, was schön ist in den Herzen meiner Nächsten. Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird, damit ich mich zu den Bedürfnissen anderer zuwende und meine Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Freude meiner Nächsten. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, damit ich niemals über andere abfällig rede, sondern Worte der Hoffnung, des Trostes und der Vergebung finde. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voller guten Taten sind. Mache mich bereit, auch unangenehme Arbeit auf mich zu nehmen, um die Last anderer leichter zu machen. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, damit ich meinen Nächsten zu Hilfe eile und die eigene Trägheit überwinde. Und hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, damit ich mit den Leiden meiner Nächsten mitfühlen kann und vor niemandem mein Herz verschließe. Mache mich durch deinen Heiligen Geist zu einem Menschen, der deine Barmherzigkeit weiterschenkt. Amen.